klangvoll. Aus dem Maschinenraum des Musikbetriebes. Der Podcast von Gerald Mertens und Schott Music.
Willkommen zu einer neuen Folge von Klangvoll. Ich bin Gerald Mertens. Mein heutiger Gesprächsgast ist Ralf Pegelhoff. Bis vor kurzem spielten Sie über fast 4 Jahrzehnte Bassklarinette und Klarinette im Niedersächsischen Staatsorchester in Hannover. Sie waren dort auch Betriebsrat und Orchestervorstand. Und bereits seit 2006 arbeiteten Sie parallel freischaffend als externer Entwicklungsberater und Coach im Personalbereich von Theatern und Orchestern, als Mediator und Moderator. Hallo und herzlich willkommen.
Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich, dabei zu sein.
Herr Pegelhoff, in diesem Podcast sprechen wir über die Verhältnisse im Maschinenraum des Musikbetriebes. Wir schauen genau rein, wie es so bei den Umständen und Hintergründen aussieht, die für Außenstehende meist verborgen sind. Orchester werden ja von außen als eine homogene Gruppe wahrgenommen, als Kollektiv. Das gilt vor allem beim Auftritt auf der Bühne. Ist Orchester also ein Hort purer Harmonie? In Opernhäusern und Orchester arbeiten ja sehr unterschiedliche Menschen auf engstem Raum zusammen. Orchester sind international besetzt. Herkünfte aus mehr als 20 Nationen sind ja bekanntlich keine Seltenheit. Und in den Betrieben werden Abhängigkeiten, überkommene Machtstrukturen, aber auch extremer künstlerischer Leistungsdruck häufig als besonders belastend empfunden. Was sind nach Ihrer Erfahrung die häufigsten Ursachen für das Entstehen von Meinungsverschiedenheiten und Konflikten in einem Orchester?
Als erstes würde ich sagen, die mangelnde Wertschätzung. Es gibt ein hohes Frustpotenzial in den Orchestern, was sozusagen die Wertschätzung der Leistung eines Kollegen oder einer Kollegin betrifft, die seit im dritten, vierten, fünften Lebensjahr sich auf den Weg macht, in einem Orchester zu spielen und auch über 20 Jahre individuell gefördert wird und dann plötzlich als Rädchen in einem Getriebe funktionieren muss. Das mag für einen Solobläser noch etwas anders sein, für einen Streicher, der am dritten oder vierten Pult sitzt, aber trotzdem hat man als Mensch und als Kollege, der wahnsinnig viel gelernt hat, unheimlich viel zu bieten. Und im Rahmen einer Orchestertätigkeit wird im Grunde das richtige Intonieren, das richtige Spielen zum richtigen Zeitpunkt als solches erstmal ist das alleinige das alleinige Ziel. Und dies wird alles im System Orchester nicht abgefragt. Es gibt einige, die sich dann halt als Betriebsräte oder als Orchestervorstände oder mit einer Kammermusikkarriere oder auch sonstiger Karriere außerhalb des Orchesters dann auch weiterentwickeln. Aber das Thema Weiterentwicklung im Orchester ist eins, was nicht beantwortet ist. Also das heißt, es gibt keine Weiterentwicklung, wenn man einmal eine Position hat, hat man die wahrscheinlich 30, 40 Jahre, es sei denn, man wechselt das Orchester.
Das heißt also, Wertschätzung ist der eine Punkt, aber der andere Punkt ist eben dann eine nicht vorhandene Weiterentwicklungsmöglichkeit, also keine Aufstiegsmöglichkeiten, wie sie ja in allen anderen Gewerken im Grunde genommen gibt. Und wie wirkt sich das dann konkret aus? Also einmal tut die zweite Violine, immer tut die zweite Violine, scheint ja offenbar ein Problem zu sein. Aber was heißt das dann für so ein Orchester? Wie muss man eigentlich damit umgehen?
Also wir haben einen schwarzen Punkt, sag ich mal, im Orchestersystem. Es gibt keine Personalentwicklung. Also ich bin die 40 Jahre, die ich im Orchester gewesen bin, ich ein einziges Mal gefragt worden, wie geht's Ihnen eigentlich hier in unserem Orchester und was können wir für Sie tun? Wir leisten ab, als Orchestermusiker leisten wir sozusagen die Noten ab und das Konzert, was mit hoher Intensität und Probenaufwand gemeinsam zustande gebracht wird, das ist das Produkt von sehr vielen Bemühungen und natürlich merkt ein Zuhörer, auch jemand, der von außen möglicherweise auch bei den Proben dabei ist, nicht, was an Spannungen im Orchester da ist. Aber Spannungen sind da, weil viele Bereiche einfach nicht kommunizierbar sind. Zum Beispiel gibt es eine ganze Reihe von Konflikten, die sich auch zwischen Kollegen abspielen, die aber nicht groß lösbar sind, weil es dafür gar keinen Raum im Orchester gibt. Also wenn man das mit der Bundesligamannschaft vergleicht, dann gibt es in der Bundesligamannschaft einen Mentaltrainer, es gibt einen Physiotrainer, es gibt alles Mögliche. Als Orchester sind wir auch quasi Bundesligamannschaften, aber dieser Apparat steht uns leider nicht zur Verfügung. Das heißt, In diesem, was ich eben schon mal sagte, in diesem System gibt es einen schwarzen Fleck, der zwischen Geschäftsführung und Management hin und her ja, geschoben wird. Keiner hat Lust, sich mit dieser Art von langfristigen Frustrationen oder Konflikten auseinanderzusetzen. Vieles verbleibt einfach immer so, wie es ist. Und das führt dazu, dass viele Dinge ungelöst bleiben im Orchester.
Kommen wir mal zu der Beziehung zwischen Kollegen. Ich höre immer wieder den Spruch, man spielt nicht für das Publikum, man spielt für die Kollegen. Will sagen, der größte Kritiker ist der Pultnachbar, nicht der Rezensent. Was ist da eigentlich dran?
Der Kollege, der neben einem sitzt, oder die Kollegen, die in unmittelbarer Nähe sitzen, wissen genau, ob man in guter Form ist oder nicht. Das überträgt sich nicht so sehr an das Publikum draußen, auch nicht an den Rezensenten. Also es gibt so eine Binnenkultur, sag ich mal, wenn jemand ein gutes Solo hingelegt hat, dann gibt es halt entsprechende Zeichen, Daumen hoch, Daumen runter, oder man schlägt irgendwie auf die Oberschenkel, oder man berührt jemand auch mal kurz, um zu sagen, Mensch, das war richtig super, das hat Spaß gemacht. Und von dieser Art von Wertschätzung leben viele Kollegen. Es gibt viele Gruppen, die das auch teilen, diese Art von Anerkennung. Aber das vermittelt sich natürlich nicht nach draußen. Und das ist ein ganz wichtiges Feedback, was wir als Kollegen bekommen, Kolleginnen bekommen, damit wir halt auch wissen, ob unsere Leistung in dem Rahmen, der gefordert wird, auch ansprechend ist, ob sie in Ordnung war. Oder wenn keine Reaktion kommt oder jemand wegguckt, ist das ja genau das Gegenteil. Das heißt also, man kann aus diesen körperlichen Reaktionen der Kollegen schon mitkriegen, ob man geschätzt ist als Kollege oder nicht. Und das ist damit gemeint, also dass man geschätzt wird von den Kollegen.
Man sieht es ja ganz häufig so beim Schlussapplaus, dass der Dirigent das Orchester aufstehen lässt und dann sitzen wieder alle und da gibt es so Einzelapplaus. Also es wird gebeten, dass beispielsweise Solo-Oboe, weil sie ein großes Solo hatte, oder auch andere Solisten aus dem Orchester nochmal gesondert aufstehen. Ist das ein Ritual oder ist das auch wirklich Wertschätzung für bestimmte künstlerische Leistungen? Wie haben Sie das erlebt?
In der Regel ist es so, dass es tatsächlich so ist, dass es eine Anerkennung von künstlerischer Leistung ist. Also ich habe das schon erlebt, dass ein Dirigent in einem Konzert einen Kollegen hat aufstehen lassen, im nächsten Konzert nicht, weil er die Leistung so nicht gebracht hat. Ja, also kommt selten vor, aber ist so. Also jeder Dirigent weiß, welche Probespielstellen in welchen Sinfonien sozusagen zu absolvieren sind und wird auch sicherlich von außen darauf hingewiesen, bei der Stelle sollten Sie den Kollegen ruhig mal aufstehen lassen. Das ist eine besondere Leistung. Also das ist bekannt. Fünfte Maler Hornsolo, weiß man, dass das schwer ist. Und normalerweise weiß man auch, dass der Kollege, wenn er es gut hinkriegt, auch dann aufstehen muss. Das ist völlig klar.
Welche besonders krassen oder schwierigen Fälle sind Ihnen so aus der Coaching- und Beratungspraxis in Erinnerung geblieben? Haben Sie konkrete Beispiele, eventuell auch anonymisiert, also wo wirklich ein großer Konflikt in einer Stimmgruppe oder zwischen einem Musiker und einem Dirigenten oder Musiker-Arbeitgeber wirklich mal eskaliert ist? Was sind so die krassesten Fälle, die Sie erlebt haben, natürlich anonymisiert?
Ja, das kann zum Beispiel passieren, wenn jemand über längere Zeit erkrankt ist. Wenn die Lippen nicht mehr funktionieren, wenn einerseits der Dirigent sagt, wir stehen zu Ihnen, Sie haben die Zeit, sich zu gesunden, was aber gleichzeitig heißt, dass möglicherweise jemand, der eine längerfristige Erkrankung hat und wo die Lippen einfach eine Zeit lang brauchen, um wieder fit zu werden, dass der möglicherweise ein Jahr oder 1,5 Jahre braucht, um wieder da anzuknüpfen und möglicherweise nicht auf demselben Niveau, wie es die Gruppe braucht. Das kann ein Blechbläser sein, wie auch immer. Und wenn dann sozusagen der gemeinsame Akkord, der zu spielen ist, nicht stimmt, oder wenn er verwackelt kommt, weil der Ansatz nicht hundertprozentig stimmt, dann kann es dazu führen, dass die Gruppe sauer ist. Und es kann dazu führen, dass die Gruppe sagt, bei aller Wertschätzung für dich und bei aller Liebe dazu, dass du jetzt hier deinen Beruf weiter ausführen sollst, aber unsere gesamte Leistung wird beeinträchtigt dadurch, dass du im Moment diese Probleme hast. Geschickterweise gehen Geschäftsführer so damit um, dass sie immer wieder bei heiklen Passagen auch dann Aushilfen kaufen. Aber das ist meiner Ansicht nach ein schwieriges Problem für Orchester, Als ein Beispiel, wo halt eine Erkrankung dazu führt, dass jemand über längere Zeit seine Leistung nicht bringen kann und damit eine ganze Gruppe auch Probleme damit bekommt.
Gibt es weitere Beispiele aus Ihrer Erinnerung, aus Ihrer Praxis, aus Ihrer Coaching- und Beratungspraxis, jetzt abgesehen von Erkrankung und Wiedereingliederung in das Orchester?
Immer wieder Themen wie Diensteinteilung oder sowas, ja, also wo bestimmte Privilegien, wo jemand für sich bestimmte Privilegien in Anspruch nimmt. Jetzt zum Beispiel auch Privilegien von älteren, reicher Kollegen, die halt nicht rotieren wollen. Also Rotation ist ein Thema, wo ich auch schon als Mediator tätig war, aber natürlich vor allem eben, wenn gewisse Privilegien für eine Person gelten und er sie auch beansprucht und ein anderer gleichberechtigter Kollege, der vielleicht 30 Jahre jünger ist, kann diese Privilegien nicht in Anspruch nehmen. Also das ist ein wichtiger Punkt. Also meiner Erfahrung nach passieren viele Dinge schleichend. Das heißt, in dem Moment, wo ich als Mediator auch sozusagen dazukomme, ist es oft so, dass die Konflikte sich schon über Jahre, manchmal auch über Jahrzehnte entwickelt haben. Ich war häufiger in Situationen drin, wo das eigentliche Problem schon im Probejahr gewesen ist, wo irgendwie eine Abwertung entstanden ist, wo jemand sich zurückgesetzt gefühlt hat und mit dieser Abwertung über Jahre oder Jahrzehnte sogar leben muss. Und es ist nie wirklich geklärt worden. Also das berühmte Beispiel, zwei Kollegen sitzen am gleichen Pult und grüßen sich seit 10 Jahren nicht. Ist mir vorgekommen, kann man sich fast nicht vorstellen, aber so ist es. Und da liegen Konflikte zugrunde, die man dann als Mediator erstmal irgendwie sozusagen finden muss, aus diesem gordischen Knoten, der sich da gebildet hat, um überhaupt ein Gespür dafür zu kriegen, wo man das eigentlich angefangen und was ist unterblieben, was können wir jetzt tun, damit wir endlich mal uns wieder gerade in die Augen gucken können.
Nach einer aktuellen Studie aus der Schweiz sind 40% der Krankschreibungen auf Konflikte am Arbeitsplatz zurückzuführen. Hat es in den vergangenen Jahren nach Ihrer Wahrnehmung Veränderungen gegeben, also eher weniger oder eher mehr Konflikte in Theatern und Orchestern?
Also die Frage kann ich nicht hundertprozentig beantworten. Die Prozentzahlen sind mir nicht bekannt. Es gibt einen Generationswechsel. Insoweit, es gibt Alpha-Tiere, die in der Zeit von vor 20, 30 Jahren ins Orchester gekommen sind, die nach wie vor ihren Stil durchziehen. Und die jüngeren Leute haben Probleme damit. Das ist das eine. Ja. Aber es gibt eben auch ein Thema, was im Orchester nicht gelöst ist, nämlich die Anrechnung von Diensten für Teamgespräche. Wir haben immer wieder die Situation, dass Kollegen nicht bereit sind, miteinander ins Gespräch zu kommen, weil es dafür keine dienstliche Anerkennung gibt. Es gibt so ein Thema, was im Orchester manchmal merkwürdige Blüten schlägt. Also wir sind als Orchestermusiker dazu erzogen, uns so teuer wie möglich zu verkaufen. Ja, das ist auch ein Stück weit die Geschichte des Orchesters, weil es eben vom Dienstboten halt zu einem anerkannten Beruf geworden ist. Aber gleichzeitig entsteht dadurch ein Anspruch, dass man für alles und jedes sozusagen auch eine dienstliche Anerkennung braucht. Das hindert vielfach die Auseinandersetzung über Konflikte, wenn die Zeit dafür eben nicht mal eben kurz nach dem Dienst eine Viertelstunde, sondern angesetzt für 2 Stunden irgendwo in einem geschlossenen Raum, möglicherweise sogar mit Mediator oder Moderator, wenn das irgendwie sozusagen da geregelt werden muss. Ich muss immer wieder, wenn ich als Mediator auftrete, darauf hinweisen, die Geschäftsführung darauf hinweisen, dass diese Mediationszeiten auch als Dienste anzurechnen sind, sonst kommen die Leute einfach nicht. Das ist ein bisschen schade, ja, weil ich glaube, dass die Gesprächskultur im Orchester eine ganz wichtige ist, die es zu entwickeln gilt. Wir haben alle einen Beruf gewählt, wo man nicht reden muss. Wir spielen miteinander, ja. Das hat natürlich seine Gründe. Wir sind als Redner nicht besonders gut. Deswegen spielen wir ja. Aber wir müssen das genau lernen, weil wir aus unserer individuellen Blase aufsteigen müssen und Dinge auch adäquat ansprechen müssen. Dazu benötigt es Kurse, dazu möglicherweise Kommunikationskurse oder Konfliktlösungskurse, um überhaupt mal in die Situation zu kommen, die Position des anderen als gleichwertig wahrzunehmen. Das ist im Orchester ein schwieriges Unterfangen.
Sie haben ja schon in verschiedenen Orchestern und in Theatern Kommunikationstage moderiert. Warum solche Veranstaltungen? Es klang eben schon so ein bisschen an. Also können Musiker nur nonverbal miteinander musizieren, aber nicht gescheit miteinander kommunizieren? Ist da noch ein Learning zu tun?
Aus meiner Sicht ja. Aus meiner Sicht ist es tatsächlich so, dass es uns sehr schwer fällt, als Musiker von der eigenen Person weg zu einem gleichberechtigten Du zu kommen, nach dem Motto, ich setze mich mal auf den Stuhl des anderen. Ich höre mir mal genau an, wie der jetzt genau tickt. Und es gibt halt in der Sprache sehr viele Möglichkeiten, abwertende Kommentare von sich zu geben. Und das oft nonverbal. In meinen Kommunikationskursen sage ich immer wieder, dass 90% der Kommunikation, die wir miteinander tätigen, nonverbal ist. Das heißt, wenn ich jemanden nicht abkann, dann kann ich noch so süßlich sagen, schön, dass du da bist. Aber die Begleitmusik gibt erst die richtige Note. Und darüber sind wir uns als Musiker oft gar nicht klar, dass wir sozusagen durch unsere Körpersprache schon so wahnsinnig viel ausdrücken. Und wenn eben die Trompete, die neben mir steht, in den Ständer geknallt wird, ist das auch ein Kommentar zu meinem Solo? Und das ist ein negativer Kommentar oder ein tiefes Ausatmen. Also das sind alles so Sachen, die während des Orchesterspiels passieren, die während der Probe, während der Aufführung passieren und die oft ungeklärt sozusagen dastehen und nicht miteinander verhandelt werden. Das ist schade.
Im Niedersächsischen Staatstheater Hannover wurde ja bereits vor vielen Jahren eine Betriebsvereinbarung zum partnerschaftlichen Umgang am Arbeitsplatz abgeschlossen. Und darin wurden die Regeln für einen wertschätzenden Umgang untereinander definiert. Andererseits war dasselbe Staatstheater im Februar 2023 Schauplatz dieser Hundekot-Attacke des Ballettchefs auf die Tanzkritikerin der FAZ. Das war ein sehr spektakulärer Einzelfall oder war das nur ein Ausreißer? Was sind solche Betriebsvereinbarungen in der Praxis wert?
Also das Besondere an dieser Betriebsvereinbarung war eigentlich, dass man zunächst mal etwas verfasst hat, was eine allgemeine Grundlage anbietet, also quasi eine Latte, nach dem man das, was sozusagen etwas festlegt, ein Standard. Darüber hinaus hat diese Betriebsvereinbarung einen Konfliktberater installiert, der unabhängig von der Abteilungsleitung und Mitarbeitern Gespräche anbieten konnte, um Konflikte niederschwellig zu lösen. Das ist erstmal das Positive an der Betriebsvereinbarung. Der Geist einer solchen Betriebsvereinbarung vermittelt sich nur, wenn man ständig mit diesem Geist auch weiterarbeitet, wenn man das nachhält. Das heißt also, wir haben als Betriebsräte lange dafür gerungen, dass diese Betriebsvereinbarung auch von Gästen unterschrieben wird, dass sie sie gelesen haben. Es ist keineswegs so, wenn da ein Blatt Papier steht, was für den Betrieb wichtig ist, dass das auch alle beherzigen. Also im Grunde bräuchte man ständig weitergehende Kurse dazu, um das zu implementieren. Im Moment mache ich ich bin damit noch nicht ganz fertig, eben Workshops zum Thema Mobbing und sexuelle Belästigung für alle verpflichtend am Staatstheater Hannover, um in dieser Richtung weiterzuarbeiten, weil das sind Themen, die uns immer wieder neu begegnen und deswegen immer wieder neu behandelt werden müssen. Also das Bestehen einer Betriebsvereinbarung oder eines Leitbilds ist ja ein anderes Beispiel, was ähnlich gehandhabt wird, heißt nicht, dass man diese Dinge alle verinnerlicht hat, sondern es das heißt nur, dass man sich mal getroffen hat und gesagt hat, das wollen wir, das ist gut, um eine Messlatte zu haben, aber es muss im Grunde nachverfolgt werden. Und da sind wir wieder bei dem schwarzen Punkt im Rahmen des Orchestersystems. Es gibt keine Stelle am Haus im Rahmen eines Personalverantwortlichen oder eines Kümmerers, das ist mein Lieblingswort in dieser Hinsicht, der solche Dinge nachhaltig betreibt. Und das ist ein riesiges Manko, was eben sich über viele, ja, in vielen Konflikten wiederfindet.
Kommen wir mal direkt zu diesem Punkt des Kümmerers, also der Person, die sich um Personalentwicklung und Konfliktprävention im Zweifelsfall auch wirklich kümmert. Diese Feststellung, Sie haben das ja schon vor einigen Jahren geschrieben, gilt offenbar bis heute. Aber was muss denn konkret sich ändern? Also wie muss quasi ein Orchestervorstand oder eine Leitung oder ein Chefdirigent, wie müssen die miteinander zusammenarbeiten oder wie muss eine Personalabteilung eingebunden sein, damit die Dinge, die Sie hier beschreiben, sich dann auch mal positiv verändern? Also den Kümmerer kann man ja so nicht einstellen, sondern das ist ja quasi so eine Schnittstelle. Was wäre so da Ihr Vorschlag?
Ich glaube, dass sozusagen ein solcher Kümmerer sowohl Ahnung vom Orchestersystem haben müsste, wie auch von kommunikativen Fähigkeiten, wie auch immer, alles, was dazu gehört. Und ich glaube, dass dieser Kümmerer deswegen eine wichtige Funktion hätte, weil er regelmäßig Gespräche führen kann. Das heißt also, es gibt Jahresgespräche, mit einer Instrumentengruppe, aber darüber hinaus möglicherweise auch mit jedem einzelnen Mitarbeiter, was ein Chef eines Orchesters gar nicht leisten kann. Also er kann vielleicht sozusagen Gruppengespräche führen einmal im Jahr, aber er kann sicherlich nicht die Befindlichkeiten der einzelnen Musiker aufnehmen. Das ist eine zu große Herausforderung, das schafft er nicht. Insoweit ist diese Installation eines regelmäßigen Gesprächs schon mal eine wichtige Voraussetzung, um überhaupt mal ein Vertrauen da rein zu entwickeln, dass über Sprache auch was transportiert wird. Viele Orchesterkollegen haben das Gefühl, ob ich jetzt rechts oder links rumgehe oder ob ich das oder das sage, es hat alles keine Wirkung. Ja, der Orchestervorstand, ist manchmal erfolgreich, aber oft verpufft es auch, weil der Orchestervorstand selbst ja sehr wenig Rechte hat. Also er ist für die Ordnung im Betrieb sozusagen zuständig bei den Proben. Er muss die Probespiele abhalten und so weiter. Aber ansonsten hat ein Orchestervorstand ja nur vermittelnde Funktionen. Er kann im Grunde nicht, wie ein Betriebsrat hat, kein Initiativrecht und all solche Dinge. Ich glaube, dass durch regelmäßige Gespräche mit einem Personalverantwortlichen, der auch den Einzelnen mehr in den Blick nehmen kann, ganz andere Themen entstehen können und auch in den Betrieb entstehen kann. Das ist so manchmal nicht vorhanden. Viele sind sehr misstrauisch gegenüber dem Betrieb und haben grundsätzlich ein großes Misstrauen gegenüber all dem, was von der Geschäftsführung kommt. Manchmal ist das berechtigt, aber manchmal auch wiederum gar nicht, weil es ist eben eine ganz andere Perspektive und die muss man lernen einzunehmen.
Und wo sehen Sie da einen Anfang? Also heißt es quasi Orchestervorstand in seinen Rechten stärken oder heißt es eben Personalverantwortliche, also aus der Personalabteilung, mit dem Orchestervorstand zusammenbringen, bestimmte regelmäßige Jour fix oder regelmäßige Gesprächszyklen einführen? Wo sind so Anfänge? Weil Sie beschreiben jetzt den Umstand, aber wie kann man jetzt aus der beschriebenen Praxis so von Hölzchen zu Stöckchen ins Tun kommen?
Also, dass für die eine dienstliche Anerkennung sein muss. Das Zweite ist, dass man beginnen kann mit regelmäßigen Gesprächen mit der Instrumentengruppe, und zwar unter Anleitung eines kundigen Menschen, der nicht nur rein künstlerisch das Ganze betrachtet, sondern auch kommunikativ. Darüber hinaus sollte man aus diesen Gesprächen verschiedene Themen generieren, die möglicherweise eben in verschiedene Richtungen laufen. Die einen haben künstlerische Ambitionen, andere wollen sich besser verstanden wissen, andere haben familiäre Probleme, dass man sozusagen das Ganze erstmal ein Stück weit aufnimmt. Ich glaube, durch eine solche Verstetigung von Kommunikations, ja, wie soll man sagen, Terminen, wo halt einmal im Jahr klar ist oder zweimal im Jahr klar ist, es gibt ein Teamgespräch und es gibt möglicherweise darüber hinaus noch ein Einzelgespräch, kann der Einzelne sich viel stärker eingebunden fühlen in das ganze System. Also das ist auch eine Art der Wertschätzung, wenn man als Arbeitgeber sagt, ich höre dir jetzt mal 1,5 Stunden zu. Ich möchte einfach wissen, wie du drauf bist und wie du tickst. Und in der Situation kann man auch als Arbeitgeber viel stärker eingreifen und feststellen, da gibt es persönliche Dinge, die auch anders bearbeitet werden müssen. Jemand vielleicht zu einem Arzt schicken, was, wenn es um körperliche Beschwerden geht oder irgend sowas oder Empfehlungen geben. Ich glaube, dass diese persönliche Auseinandersetzung fehlt vielen im Orchester, dass man sich auch mal ganz, ganz individuell äußern kann.
Ist da der gemeinsame Betriebsausflug eine Kommunikationsebene oder welche anderen Kommunikationsanlässe gibt es da? Weil ganz häufig finden ja solche Gespräche irgendwie in der Kantine statt, aber dann auch nur zufällig und auch nur mit den Kollegen, mit denen man sich ohnehin treffen will. Also wie schafft man da quasi noch mehr Kommunikationsmöglichkeiten auch unterhalb der Kollegenschaft? Was sind so da, also einfach Kommunikationsanlässe stiften, wie geht das?
Wir sind ja gerade dabei, sozusagen mit dem neuen Netzwerk solche Angebote zu entwickeln. Das Netzwerk Mediation und Coaching, der genaue Name steht noch nicht fest, aber will zum Beispiel Konfliktlösekurse anbieten, will Kommunikationskurse anbieten, will Orchestervorstandsschulungen anbieten. Ich glaube, wie gehe ich in einem Konflikt mit meinen Kollegen um? Ist zum Beispiel etwas, was jeder Kollege irgendwie gerne mal wissen würde, weil jeder hat negative Erfahrungen, wenn er bestimmte Dinge anspricht, dass ein Kollege zumacht. Möglicherweise hat man den falschen Moment erwischt oder man hat es falsch angesprochen oder man hat andere Schwierigkeiten. Also ich glaube, alles, was die interne Kommunikation anbetrifft, gibt es viele Kolleginnen und Kollegen, die sich da Unterstützungsbedarf wünschen. Das ist jedenfalls meine Erfahrung. Wir haben ja auch mit dem Guten Ton damals entsprechende Kurse gemacht. Die waren auch interessiert, von Interessierten gerne besucht. Es gibt immer die, die mit sowas nichts anfangen können. Aber wenn alle oder wenn der größere Teil des Orchesters in so eine Richtung marschiert, nach dem Motto, wir wollen anders miteinander umgehen, werden andere mitziehen. Also insofern glaube ich, dass Kurse, sei es über Kommunikation, aber sei es auch um Schulprojekte oder sei es um andere Fähigkeiten, die in unserem Bereich jetzt sich neu etabliert haben, dass es da, wenn es da Fortbildungen gibt, wird es viele Menschen geben, die sich da weiterentwickeln wollen.
Sie haben vorhin einmal kurz den Generationswechsel angesprochen, also ältere Kollegen, die so Zitat ihren Stiefel durchziehen und jüngere Kollegen, die mit einer ganz anderen Einstellung oder einer Offenheit vielleicht ins Orchester kommen. Glauben Sie, dass quasi diese Generationswechsel auch zu einer neuen Kommunikationsstrecke führt oder gibt es quasi so einen Rückfall in alte Muster, wenn ein jüngerer Kollege 10 Jahre drin ist, dann ist er quasi auch im Muster der alten Kollegen?
Also ich habe im Moment schon die Hoffnung, dass sich da grundsätzlich was ändert, weil ich glaube, diese Dominanz von Patriarchen, die es halt früher in den Orchestern gab, die ist schon gebrochen. Und es gibt noch einige wenige Alpha-Tiere, die das vielleicht entsprechend jetzt noch leben können, weil der Widerstand noch nicht groß genug ist. Aber in mehreren Orchestern, in denen ich auch tätig war, spüre ich deutlich, dass sozusagen der Umgang, den man sich untereinander vorstellt, ein anderer werden soll, dass die Menschen enger und harmonischer miteinander arbeiten wollen und dass die Ansprüche an den Arbeitgeber, was diese Dinge anbetrifft, auch deutlich steigen. Das heißt also, es gibt jetzt nicht mehr nur das Gefühl, ich bin froh, dass ich meinen Platz jetzt habe und bin froh, dass ich hier erstmal spielen darf, sondern viele wollen gleich mitreden, wollen gleich mitbestimmen und auch wollen auch Veränderungen. Und das ist, glaube ich, eine positive Welle. Die Gesellschaft hat sich insgesamt sehr verändert. Und ich glaube, dass sich das durch die neuen jungen Kollegen zum Teil abbildet. Zum Teil gibt es auch eine Situation, wo Leute sich erstmal über Jahre rausziehen, wenig sagen. Insbesondere Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern tun sich damit da etwas schwerer. Und es gibt ja eine sehr bunte Mischung in den Orchestern, was die Nationalitäten anbetrifft. Also von daher gibt es beides, aber ich habe schon den Eindruck, dass die Art und Weise, wie man zusammenarbeiten will, wie man beruflich gemeinsam Erfolg haben will, dass das für die jüngeren Kollegen ein ganz anderes Thema ist als für die Älteren.
Viele Orchester haben ja eine eigene Orchesterakademie und haben gerade mit dem Umgang mit jungen Kollegen da durch die Orchesterakademie noch mal eine ganz andere Erfahrung. Aber wie nehmen Sie das wahr? Werden junge Kollegen im Probejahr und dann aber auch direkt nach dem Probejahr an die Hand genommen? Weil das ist ja auch ein ganz wichtiger Schritt in den Berufsalltag, nicht nur rein vom künstlerischen Prozess, sondern auch die Integration in eine Stimmgruppe, die Integration in die ganzen Abläufe, aber eben auch dieses Mitnehmen in einen Orchesteralltag und damit auch Prägen einer neuen Musikergeneration. Gibt es da Ansätze oder haben Sie solche Ansätze wahrgenommen in Orchestern?
Ja, es gibt solche Ansätze. Also es gibt Mentoren, die sich sozusagen um einzelne Kolleginnen und Kollegen kümmern, jüngere Kollegen. Ich bin jetzt in Ludwigshafen bei der Ernst-Böhr-Akademie, bei Herrn Fehlmann auch dabei, diese Akademisten-Jahrgänge sozusagen, was Kommunikation anbetrifft, beschulen und entsprechend vorzubereiten. Der nächste Baustein wird auch mit den Stimmführern sein, sodass man sich auch mal gemeinsam zu diesen Themen äußert. Das ist, glaube ich, eine ganz positive Entwicklung. Ich glaube, dass die Akademien da einen guten Weg haben, erstmal eine gute Idee haben, da Vorbildfunktion zu übernehmen. Trotzdem ist das nicht flächendeckend so. Also wir haben gerade eine Umfrage gestartet vom Netzwerk und da ist es durchaus nicht in allen Orchestern so, dass es Mentoren gibt. Viele werden nach wie vor alleine gelassen. Viele müssen sich erstmal ihren Weg erkämpfen und sind auch erstmal sehr verunsichert. Also meiner Ansicht nach bräuchten wir da Standards, wie man junge Kollegen sozusagen ins Orchesterleben integriert. Und auch dazu braucht es eine größere Breite an Gesprächen. Brauchen junge Kollegen und wie können sie im Rahmen dieser schwierigen Situation, in der sie ins Orchester kommen, dann so unterstützt werden, dass sie sich wohlfühlen und nicht sozusagen die Dienste machen müssen, die andere nicht machen wollen. Also das ist jetzt nur ein blödes Beispiel jetzt, ne? Also, dass man erstmal den ganzen Kram machen muss, den man früher auch selber machen musste, dieses sich hochdienen. Das ist ja eine Katastrophe eigentlich.
Hochdienen ist eine Katastrophe. Also im Grunde genommen geht es darum, die jungen Kollegen auch wertschätzend in das Orchester einzuführen und dafür im Prinzip auch ein gewisses System zu entwickeln, dass das eben so geschehen kann, weil letztlich von der nächsten Generation ja auch der Change in den Orchestern und letztlich auch, wenn man ganz ehrlich ist, ein Stück weit das künstlerische Überleben von Orchestern abhängt. Insofern ist da wohl noch Luft nach oben, aber immerhin, es gibt eben auch schon so die ersten Baukästen und die Steine, mit denen man da was Gescheites bauen kann. Herr Pegelhoff, wir kommen in die Schlussrunde und wie üblich an dieser Stelle die Frage, was wünschen Sie sich für die Verbesserung von Kommunikation und Personalentwicklung im Maschinenraum von Orchestern und Opernhäusern?
Ich wünsche mir, dass wir als Orchesterkollegen von vornherein mehr dazu animiert werden, uns selber und die Kollegen anders zu reflektieren. Ich wünsche mir, dass der notwendige Narzissmus, den wir als Orchesterkollegen brauchen, in einem Maße genutzt wird, in dem er fruchtbar ist, aber nicht, indem er halt sozusagen andere Kollegen ausgrenzt und abwertet. Das ist, glaube ich, eine ganz grundsätzliche Geschichte. Das ist ein Phänomen, was ich immer wieder erlebe, dass halt Orchesterkollegen doch sehr, sehr stark in der eigenen Blase hängen und es ihnen wahnsinnig schwer fällt, aus dieser Blase auszusteigen und sich mal wirklich neben die eigene Blase zu stellen. Und das ist meiner Ansicht nach Führungsaufgabe. Das ist eine systemische Aufgabe, dass Menschen sozusagen in die Lage versetzt werden, gleichberechtigt andere Kollegen und nicht nur aus dem Orchester, sei es Techniker, sei es Verwaltungsmenschen zu begrüßen. Ich erlebe es immer wieder, dass wenn ich mit Verwaltungsangestellten arbeite, die das Gefühl haben, dass sie von künstlerischen Kollegen entsprechend nicht gleichwertig geschätzt werden. Und da gibt es eine Abwertung, die im System ist, die allen schadet. Und ich glaube, dass das Thema Personalentwicklung weniger die rein künstlerische Leistung eines Kollegen in den Griff oder in den Blick nehmen sollte, sondern darüber hinaus die kommunikative, die Teamentwicklung und all diese Dinge. Und dazu bedarf es einer Funktion im Haus, die es bis jetzt flächendeckend in den deutschen Orchestern nicht gibt.
Also mehr miteinander statt übereinander reden, Personalentwicklung nach vorne treiben. Das war klangvoll, Gerald Mertens im Gespräch mit Ralf Pigelhoff.